Mittags auf dem weitläufigen Marktplatz von Niedereichbach. Bei Metzger Meier gibt es Leberkässemmeln to go. Die Schulkinder der Grund- und Mittelschule gegenüber, gleich neben der Kirche St. Josef, warten auf die Schulbusse. Wenige Meter weiter fließt die Isar träge dahin. Daneben dampft mit dicker Fahne der Kühlturm des Atomkraftwerks Isar 2. Vor dem Rathaus postiert sich der Bürgermeister der 4000 Einwohnergemeinde, Josef Klaus, ein CSU-Mann, wie alle seine Vorgänger.
Also wenn ich jeden Tag den Kühlturm sehe, dann habe ich mich mittlerweile an den Kühlturm gewohnt. Ich kenne den seit Mitte der 80er Jahre. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren. Und uns fällt es also erst auf, wenn einmal im Jahr Revision ist und der Kühlturm dann für 3 Wochen nicht dampft.
An der Stelle vor dem Rathaus, auf der Bürgermeister Klaus steht, ist der Bürgersteig aufgeplatzt. So oft hätte er in den vergangenen Monaten hier gestanden, sagt Klaus scherzhaft. Kamerateams, Journalisten, Bürger, Politiker. Mit Blick auf den Kühlturm werde hier immer wieder diskutiert, wie die Energiewende vorankommt, wie viel Radioaktivität tatsächlich beim derzeitigen Rückbau des Reaktors Isar 1 freigesetzt wird, woher der Strom kommen wird nach der Abschaltung von Isar 2 und vor allem, wie viele Kastoren mit radioaktivem Material müssen die Bürger für die kommenden Jahrzehnte in ihrer Nähe akzeptieren? Gut 70 Kastoren stehen bereits auf dem AKW-Gelände im Zwischenlager mit Namen Bella. 152 wurden insgesamt bis 2047 genehmigt. Was danach kommt, weiß keiner.
Ja, wir wollen halt nicht, dass das dauerhaft oberirdisch gelagert wird. Weil die sichere Lagerung, die sichere dauerhafte Endlagerung ist unterirdisch.
Sein Punkt: geht es nach der Bundesregierung, dann lagern künftig in Niedereichbach nicht nur Brennelemente der ISA-Reaktoren 1 und 2, sondern auch Kastoren aus den Wiederaufbereitungsanlagen aus England und Frankreich. 50.000 Unterschriften hat er bei einer Petition dagegen gesammelt. Im Juli 2019 flog er extra mit einer 9-köpfigen Delegation nach Berlin und drückte die Unterschriftenlisten Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart in die Hand.
Selbst wenn es optimal läuft, wird 2047 dort oben dieses Zwischenlager nicht geräumt werden können. Weil, selbst wenn die Zeitschiene eingehalten wird, bis man an allen Standorten, und es gibt ja nicht nur ein Zwischenlager in Deutschland, es gibt ja an allen Kraftwerkstandorten Zwischenlager, bis die geräumt sind, bis 1900 Kastoren, so viel werden es sein, in ein Endlager verbracht werden, vergeht eine Zeitschiene von rund 30, 35, vielleicht 40 Jahren. Das heißt, es wird 2080, 2090, bis also der letzte Kastor rauskommt.
Das werde er nicht mehr erleben und sein Sohn wahrscheinlich auch nicht, meint der Bürgermeister und schaut noch einmal nachdenklich Richtung Kühlturm. Auf dem Weg in sein Büro erklärt Bürgermeister Klaus die Geschichte der Kernkraft bei ihm am Standort. Wie der erste Versuchsreaktor 1966 gebaut wurde, 1973 mit einer geringen Leistung von 106 Megawatt in Betrieb ging und nach einem Jahr gleich wieder stillgelegt und abgebaut wurde. 1972 folgte Isar 1, 10 Jahre später Isar 2 mit einer Leistung von heute 1485 Megawatt, mehr als das 14-fache des ersten Reaktors. Natürlich hätte die Gemeinde finanziell profitiert von dem Standort, aber das sei lange her, winkt Klaus ab. Seit 2011 erhält Niedereichbach keine Gewerbesteuer mehr vom AKW-Betreiber, früher E.ON Kernkraft, heute Preußen Elektra. Umso ärgerlicher, dass offensichtlich kein Plan beim Bund existiert, wie und wann der radioaktive Müll endgültig wegtransportiert wird. Ob nun nach Gorleben, nach Salzgitter, in den Schacht Konrad oder sonst wohin, beklagt der Bürgermeister. Wenn etwas passiert, hätte der Inhalt eines Kastors heute die Wucht der Tschernobyl-Katastrophe.
Ich bin 2014 zum Bürgermeister gewählt worden und in den ersten Gesprächen, die ich in der Richtung hatte, waren so, dass man gesagt hat, ja, 2019, 2020 ist der Schacht Konrad soweit. Dann ein paar Jahre später war die Rede von 2023, 2024. Und ich war im Mai waren wir im Schacht Konrad und waren im Schacht da drunten und haben eine Führung gehabt und haben mit den dort Verantwortlichen gesprochen. Dann hieß es noch, der Schacht Konrad wird nicht vor 2027 fertig sein.
Jetzt sieht man hinter den Büschen versteckt, aber vielleicht zur Erklärung, das ist das Bella.
In seinem Büro zeigt Bürgermeister Klaus auf ein Foto der Atomkraftanlage. Links das Zwischenlager Bella für die hochradioaktiven Brennstäbe. Eine riesige graue Halle, genehmigt vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE. betrieben von der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung BGZ und beaufsichtigt vom Bayerischen Umweltministerium. Rechts auf dem Gelände soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Bereitstellungshalle für schwach- und mittelradioaktives Material gebaut werden. Notgedrungen genehmigt, heißt es vom zuständigen Landkreis Landshut. Dazwischen stehen die beiden Reaktoren, zuständig der Betreiber Preußen Elektra, früher E.ON. Ein konfuses Zuständigkeitswirrwarr. Im Herbst 2020 sollen die ersten Vorschläge von der Beauftragten Gesellschaft für Zwischenlagerung BGZ vorliegen, wo ein deutsches Endlager auch für die Isar-Castoren gebaut werden könnte. Die Verzögerung sei der neuen gesetzlichen Regelung geschuldet, heißt es von der Sprecherin des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung Base, Ina Stellies.
Seit 2017 gibt es ein neues Endlagersuchgesetz und demnach muss man damit rechnen, dass frühestens im Jahr 2050 ein Endlager in Betrieb geben wird. Und deswegen haben wir schon frühzeitig, auch schon vor einigen Jahren, dazu gesagt, dass wir damit rechnen müssen, dass diese Zwischenlagergenehmigungen nicht ausreichen werden. Die meisten Zwischenlager enden in den 2040er Jahren, die Genehmigungen. Und deswegen müssen sich natürlich die Betreiber der Zwischenlager jetzt frühzeitig auf den Weg machen, zu gucken, was sind die Sicherheitsfragen, die zu adressieren sind, damit dann entsprechend rechtzeitig auch die Genehmigungsverfahren gestartet werden können.
Steht ja Herr Groß in der Zeitung, haben Sie das gesehen, was...
In der Nachbargemeinde Wörth an der Isar treffen sich regelmäßig die Mitglieder der Bürgerinitiative Isartal, im Jahr 2000 von Atomkraftgegnern gegründet. Die Furcht vor einem de facto Zwischenendlager lässt sie immer wieder Demonstrationen organisieren. Es sei zu befürchten, dass durch juristische Tricks die Genehmigung durch die Hintertür erweitert werde. Eine heimliche Entwicklung in Richtung Endlager werde dadurch unterstützt, kritisiert Umweltschützer Hans Kübelböck.
Also ich gehe davon aus, dass diese Castoren bei uns bleiben, weil sie keiner haben will. Wenn man schon so Zeiträume hier hat von 100, 150 Jahren und die Regierungen wechseln ja ständig, da gibt es ja dann wieder andere Auffassungen, andere Meinungen. Und irgendwann muss man einfach sagen, jetzt muss ich Nägel mit Köpfen machen.
Und rasch werde aus einem Zwischenlager ein Endlager, befürchtet der Atomkraftgegner. Kübelböck stammt aus dem Bayerischen Wald, wo bereits von Gebieten für ein Endlager gemunkelt wird. Wenn dem so sei, erlebe Bayern sein zweites Wackersdorf, meint er. Mitstreiter Armin Reisek stimmt ihm zu.
Ich glaube nicht, dass die Castoren so schnell wegkommen. Meine Meinung ist, das muss man so sicher machen wie möglich, die Zwischenlager auch. Weil es noch 50, 100 Jahre da ist, das Ganze. Die Castoren sind nur bis 47 geprüft. 2047 sind es dann nochmal 50 Jahre sicher oder muss man es umschichten?
Für diesen Fall der Umschichtung müssten die Reaktorhallen eigentlich stehen bleiben, überlegt Reisek. Eine ähnliche Forderung erhebt auch der Bund Naturschutz, wenn auch aus ganz anderen Gründen, sagt Hubert Bartel vom BUND Bayern.
Ja, wir haben geklagt, weil wir durchaus Befürchtungen haben, dass bei der Art, wie abgebaut werden soll, abgerissen werden soll, einfach große Gefahren existieren. Es war ja geplant, den Rückbau zu beginnen, auch wenn noch hochradioaktive, abgebrannte Brennelemente im Nasslager liegen. Und wir hatten gefordert, dass diese eben erst verräumt werden, den Castoren im Zwischenlager.
Die Klage wurde abgewiesen. Die Revision läuft noch. Seit 2011 ist Isar abgeschaltet und seit April 2017 im Rückbau. Laut Betreiber Preußen Elektra wurden bislang etwa 2100 Tonnen planmäßig von den 500 Mitarbeitern demontiert. Davon ca. 2000 Tonnen behördlich freigegeben. Freigemessen, wie es im Behördendeutsch heißt. Was so viel bedeuten soll wie gesundheitlich unbedenklich. Das Material landet im Straßenbau, im Wohnungsbau oder auf Hausmülldeponien, was beim BUND ebenfalls große Skepsis auslöst. Der Grund?
Da kritisieren wir eben massiv, dass man einfach durch Freimessen, durch reine Analytik sagen kann, dieses Material kann in die freie Wirtschaft zurückgehen, ohne Kontrolle in der Atomaufsicht, also quasi ohne Kennzeichen und Rückverfolgbarkeit, verlässt das Atomgesetz. Aber dann würden wir rigoros fordern, dass die Materialien aus diesem Atomkraftwerk auf Deponien gelagert werden, mindestens Deponieklasse 2, sodass man einfach weiß, wo liegt das Material.
AKW-Betreiber Preußen Elektra geht davon aus, dass der nukleare Rückbau des ersten Reaktors Isar 1 bis Ende 2032 beendet werden kann. Der konventionelle Abriss der Anlage erfolgt dann später gemeinsam mit dem Abriss des zweiten Kraftwerksblocks von Isar 2, so eine Sprecherin. Generell geht man heute bei AKWs von einem Rückbauzeitraum von 20 bis 40 Jahren aus.
Wir haben uns natürlich in den Jahrzehnten, wo das hier betrieben worden ist, hat sich die Region schon, wir haben das Risiko getragen, wir haben uns damit arrangiert und wir haben gewusst, irgendwann läuft es aus.
Im Rathaus der 11.000 Seelengemeinde Essenbach, rund 8 Kilometer westlich von Niedereichbach und der Atomanlage, beobachtet Bürgermeister Dieter Neubauer, CSU, die Situation mit Besorgnis. Die AKW-Anlage steht sowohl auf dem Gebiet vom Markt Essenbach mit seinen 31 Ortsteilen als auch auf dem Gebiet Niedereichbach mit ebenfalls 31 Weilern, was die behördliche Abwicklung nicht einfacher macht. Ein Atomausstieg sei richtig, sagt Essenbachs Bürgermeister, aber...
Also es geht nicht ums Ob, ob es enden wird. Enden ist gut, aber wie und wann, da muss ich sagen, überstürzte Schritte sind meistens nicht sehr, sehr durchdacht und man begibt sich da in eine Notlage, die man wohl kaum in dem Umfang auffangen kann, auf die Schnelle.
Was er meint und mit ihm immer mehr Bürgerinnen und Bürger, solange kein Endlager gefunden ist in Deutschland, solange die Diskussionen um CO2-Einsparungen weitergehen und zudem unklar bleibt, wie der Wegfall der Stromproduktion kompensiert wird, solange sollte man eine Laufzeitverlängerung nicht ausschließen. Eine Laufzeitverlängerung ist laut AKW-Betreiber Preußen Elektra definitiv ausgeschlossen. Ein weiterer Betrieb von Isar 2 über die gesetzlich vorgesehene Laufzeit hinaus sei kein Thema, so eine Sprecherin. Der Antrag zur Stilllegung sei bereits gestellt. Edith Hadersbeck, Mitgründerin der Bürgerinitiative, geht der Atomausstieg seit Jahren zu langsam. Viele Mitbürger hätten sich bereits umgestellt auf Photovoltaik, kurz PV-Anlagen.
Ich denke nicht, dass wir keinen Strom haben. Weil, also ich selber habe 2 Photovoltaikanlagen, eine alte, die jetzt dann ausläuft, und eine neue. Und da habe ich einen Speicher im Keller. Und ich habe seitdem, ich denke, mindestens ein Drittel vom Strom mache ich selber.
Auch im Rathaus von Niedereichbach redet Bürgermeister Josef Klaus von dem benachbarten Atomkraftwerk nur noch in der Vergangenheitsform. Für ihn ist das Kapitel abgeschlossen. Er schaut nach vorn.
Was wir haben, sind sehr viele PV-Anlagen. Ganz viele PV-Anlagen auf den Dächern, teilweise auf Wohnhäusern, aber auch ganz viel auf Industriehallen und auf landwirtschaftlichen Gebäuden.
Doch auch hier lauern wieder Probleme, sagt Klaus, weil die Energiewende einfach nicht durchdacht sei.
Wenn ich mit den Landwirten spreche, dann würden die Landwirte tatsächlich noch mehr machen. Also die würden tatsächlich noch PV-Anlagen installieren. Das Problem ist allerdings der Abtransport des Stroms. Dieses Niederspannungsnetz ist eben nicht so stark ausgelegt, dass das in letzter Konsequenz geht. Das heißt also, selbst wenn der Landwirt möchte, kann er nicht anschließen, weil man Strom nicht wegbringt.
Stattdessen soll die Stromversorgung Niederbayerns nun durch den umstrittenen Südostlink kompensiert werden. Eine über 540 Kilometer lange Gleichstrom-Hochspannungsleitung aus Wolmirstedt bei Magdeburg. Netzbetreiber TenneT versucht seit Monaten, die Trassenanrainer zu überzeugen. Ohne Erfolg. Das Problem? Die 2 noch verbliebenen bayerischen Atomkraftwerke werden Ende 2022 abgeschaltet. Der Südostlink kann aber frühestens 2025 Strom nach Bayern liefern. Woher kommt der Strom in der Zwischenzeit? Umweltschützerin Edith Haderbeck.
Ich bin da ganz der Meinung, dass wir den nicht brauchen, dass das eigentlich anders auch geht. Und vor allen Dingen, das dauert ja auch noch ewig. Dazwischen brauchen wir auch eine Lösung. Und wenn die Lösung dazwischen funktioniert... Also ich denke, es gäbe Möglichkeiten, es geht halt wie immer um Macht und Geld und leider nicht ums Dezentrale, sondern immer nur ums Zentrale.
So löst die eine neue zentrale Stromversorgung die andere alte zentrale Stromversorgung ab. Umweltschützer argumentieren dagegen, wenn allein die Kosten von geschätzt 95 Milliarden Euro für den Netzausbau, der die Abschaltung des AKW Isar 2 kompensieren soll, in den Ausbau der erneuerbaren Energien fließen würden, dann müsste keine Fläche für einen neuen Konverter versiegelt werden. Dann ließe sich vielleicht auch Verkehrsminister Andreas Scheuer überzeugen, die Autobahnlärmschutzwelle mit Solarmodulen zu belegen. Dann gäbe es mit Hilfe der 95 Milliarden Euro auf dem ehemaligen AKW-Gelände an der Isar irgendwann eine grüne Wiese mit PV-Anlagen und Windkrafträdern.